Heute möchte ich die Verse 7 bis 9 aus diesem Psalm betrachten. Sie haben keine Verszahlen mit drauf, ich lese es gleich vor. Da geht es um die Menschen, die da unter dem Kreuz irgendwie auftauchen und spotten. Verse 7 bis 9 im Psalm 22. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch. Ein Spott der Leute und verachtet vom Volke. Alle, die mich sehen, verspotten mich, sperren das Maul auf und schütteln den Kopf. Erklage es dem Herrn, der helfe ihm heraus und rette ihn, hat er Gefallen an ihm. Als David das sang und dann aufschrieb, wusste er noch nichts von Jesus und vom Kreuz. Klar. Aber als Jesus am Kreuz starb, ist das alles, was David da aufgeschrieben hat, genau so geschehen. Am Kreuz zeigt sich, wie die Menschen sind. Da zeigt sich auch, gerade mit Psalm 22 im Hintergrund, wie Gott ist. Und da zeigt sich nochmal sehr konkret, wie Jesus ist. Erster Gedanke also am Kreuz zeigt sich, wie die Menschen sind. Nämlich überheblich, selbstgerecht, verletzend. Wenn ich diese Szene auf mich wirken lasse, dann denke ich, nichts ist denen heilig. Nichts ist uns Menschen heilig. Noch nicht mal das Sterben eines Menschen, beziehungsweise das Sterben von drei Menschen. Die kriegen das da am Kreuz von Golgatha, ich werde es nachher noch vorlesen, die kriegen das mit, was da geschieht und machen noch ihre Witze. Die schauen zu und schütteln den Kopf, die gehen vorbei und spotten. Kein Mitleid, kein Respekt, kein Anstand. Da wird eher bis ins Extrem ausgelebt, wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Die Spötter sind schon da und haben lauter kluge Sprüche parat. Also so einen menschenverachtenden Umgang miteinander, den gibt es nicht erst im 21. Jahrhundert, den gab es schon bei Jesus oder noch früher bei David. Der hat auch so manchen Spott aushalten müssen. Schon als er als kleiner Junge dem Riesen Goliath gegenüberstand, hatte der nur Spott und Hohn für ihn übrig. Wurde dann schnell eines Besseren belehrt, aber erstmal war es so. Oder später seine Frau Michal, die ihn verachtet hat, als er vor der Bundeslade getanzt hat, die nach Jerusalem gebracht wurde. Da heißt es, sie verachtete ihn in ihrem Herzen. Und als er dann heimkommt, sagt sie, wie herrlich war heute der König Israels. Meint natürlich ganz was anderes. Oder seine Gegner, wenn sie ihm mal überlegen waren. Manchmal jubelte ihm das ganze Volk zu und wenn sich das Glück wendete, und das ist ja passiert so im Laufe seiner Karriere, dann waren sie ganz schnell da, die Spötter. Ein Spott der Leute, schreibt er hier, und verachtet vom Volke. Alle, die mich sehen, verspotten mich, sperren das Maul auf und schütteln den Kopf. David kann da durchaus aus eigener Erfahrung reden und singen und schreiben. Und 1000 Jahre später bei Jesus, da ist die gaffende Menge, die vorübergeht und hämisch den Kopf schüttelt. Das sind die, ich nenne sie mal die Intellektuellen, die hohen Priester, die Schriftgelehrten, die Ältesten, die kluge Sprüche abliefern, die nichts anderes sind als Hohn und Spott. Und selbst mindestens einer der beiden Mitgekreuzigten lästert über Jesus, der da am Kreuz hängt. Ich weiß nicht ganz sicher, was dahinter steckt. Ist es Erleichterung? Endlich ist er weg, dieser Unruhestifter? Oder Überheblichkeit? War doch klar, dass der kein gutes Ende finden würde. Oder Triumph? Ha! Ich hab's immer gewusst, der ist auch nur ein kleiner, schwacher Mensch. Jetzt haben wir den Beweis. Weiß ich nicht. Aber ich weiß, hier wird sehr deutlich, wie wir Menschen im Grunde sind. Die Bibel hat da über uns überhaupt keine Illusionen. Das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse, von Jugend auf. Stellt Gott schon fest in der Sintflutgeschichte, nach der Sintflut. Oder, da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer, so schreibt es Paulus. Wir Menschen sind nicht so, wie wir vor Gott sein sollten. Und deshalb sind wir vor Gott verloren. Wer bezweifelt, ob wir überhaupt einen Erlöser, einen Heiland, einen Retter brauchen, einen, der uns Menschen zurechtbringt und mit Gott versöhnt, der muss, wenn wir da am Kreuz sind, gar nicht weit gehen. Der schaue doch einfach mal diese Spötter an und mache sich bewusst, dass wohl die allermeisten von uns, das zeigt zumindest die Geschichte, mitmachen würden. Oder zumindest die Klappe halten und nicht widersprechen würden. So sind wir Menschen. Wir singen Strophe 2 vom Lied 86. Am Kreuz zeigt sich zum Zweiten, wie Gott ist, nämlich verlässlich, zielstrebig, treu. Gott hat einen ganz langen Atem und er plant unser Heil von langer Hand. Denn das, was da am Kreuz passiert, das passiert ja nicht einfach so, weil Gott es nicht hätte verhindern können, weil ihm die Sache irgendwie aus der Hand gerät, weil Jesus sich überschätzt hat. Nein, das geschieht, weil Gott das seit ganz langer Zeit, spätestens seit Adam und Eva, geplant hat. Auch als die Menschen sich von ihm abgewandt haben, hat er sie nicht aufgegeben. Er hat uns Menschen losgelassen, ja, hat uns unseren Willen gegeben, hat uns die vermeintliche, ersehnte Freiheit geschenkt. Sollte Gott uns was vorenthalten, das Leben ist ganz woanders. Das ist so das Denken von Adam und Eva. Aber Gott wusste damals schon, wo das enden würde. Und deshalb hat er von Anfang an einen Plan zu unserer Rettung gefasst. Da wird an vielen Stellen im Alten Testament schon ganz klar darauf hingewiesen. Nicht nur hier in Psalm 22, aber eben auch hier und hier mehrfach sehr konkret und sehr präzise. Gott hat also das bewirkt, dass David schon prophetisch Dinge beschreibt, die 1000 Jahre später auf Golgatha geschehen werden. Das Alte Testament ist voll von solchen Ankündigungen, Bildern, Verheißungen, Prophetien. Und Paulus hält mal fest, auf alle Gottesverheißungen ist in Jesus das Ja. Paulus, der herausragende Kenner der hebräischen Bibel, sagt also, da gibt es ganz viele Verheißungen und die laufen alle auf Jesus zu. Da ist überall schon von Jesus die Rede. Was Mose und die Propheten schon beschrieben haben, und Mose und die Propheten, das steht damals als Bezeichnung unser ganzes Altes Testament, also auch für David und seine Psalmen. Was Mose und die Propheten schon beschrieben haben, das erfüllt sich alles in Jesus. Und dann eben ganz konzentriert, wie im Brennpunkt einer Lupe am Kreuz. Ich mache deshalb gerne Mut, im Alten Testament nach Jesus zu suchen. Also zum einen das Alte Testament auch zu lesen, nicht nur das Neue. Und zum Zweiten im Alten Testament nach Jesus zu suchen. Es mal unter diesem Blickwinkel zu lesen. Jesus selbst hat mal gesagt, ihr sucht in der Schrift, weil ihr das Leben drin finden wollt. Habt ihr recht? Es redet von mir. Oder sie, die Schrift redet von mir. Also Jesus selbst sagt das. Deshalb lohnt sich doch, da auf die Suche zu gehen. Und wer erst mal angefangen hat, Jesus im Alten Testament zu entdecken, der wird immer mehr fündig. Dem wird dieser erste Teil unserer Bibel immer größer und schöner und lieber, weil immer deutlicher wird, wie zielstrebig, wie liebevoll, wie treu der lebendige Gott seinen Plan zu unserer Rettung verfolgt. Damit wir nicht in Ewigkeit verloren gehen, bereitet er von langer Hand vor, was auf Golgatha geschieht. So ist Gott. Wir singen die Strophen 4 und 5. Gott ist, darum ging es eben, wie Gott ist, das wird noch mal deutlicher, wenn wir jetzt tatsächlich auf Jesus schauen. Deshalb als dritter Gedanke noch, das Kreuz zeigt, wie Jesus ist. Ich lese uns erst noch mal diese Verse 7 bis 9 aus Psalm 22. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet vom Volke. Alle, die mich sehen, verspotten mich, sperren das Maul auf und schütteln den Kopf. Erklage es dem Herrn, der helfe ihm heraus und rette ihn, hat er Gefallen an ihm. So, und dazu lese ich jetzt endlich mal aus dem Kreuzigungsbericht im Matthäusevangelium. Da steht nämlich im Grunde das Gleiche, nur etwas ausführlicher noch. Matthäus hält fest, und jetzt achten Sie mal drauf, was Sie aus Psalm 22 wieder entdecken. Die aber vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen, der du den Tempel abbrichst und baut ihn auf in 3 Tagen, hilf dir selber, wenn du Gottes Sohn bist und steig herab vom Kreuz. Desgleichen schmähten ihn auch die hohen Priester mit den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen, andern hat er geholfen und kann sich selber nicht helfen. Ist er der König von Israel, so steige er vom Kreuz herab, dann wollen wir an ihn glauben. Er hat Gott vertraut, der erlöse ihn nun, wenn er Gefallen an ihm hat. Denn er hat gesagt, ich bin Gottes Sohn. Das sind sie alle, die Kopfschüttler, die Spötter, die klugen Sprücheklopper. Soll ihm Gott doch helfen, wenn er wirklich die Wahrheit gesagt hat. Psalm 22, erklage es dem Herrn, der helfe ihm heraus und rette ihn, hat er Gefallen an ihm. Was all diesen Spöttern vermutlich gar nicht bewusst ist, die reden ja eigentlich ganz positiv über Jesus. Die sagen uns ganz viel über Jesus. Ich behaupte, Gott benutzt hier sogar seine Gegner. Er benutzt hier die Spötter und Lästerer als Leumundszeugen, als gute Leumundszeugen, als Prediger für seinen Sohn. Er lässt die sagen, wie Jesus ist. Wir hören mal auf die Predigt der Spötter. Er hat Gott vertraut, sagen die über den, der da am Kreuz hängt. Das ist offenbar etwas, was Jesus gekennzeichnet hat. Was man jetzt so sagen kann über ihn. Dass er voller Gottvertrauen war. Wohl im Unterschied zu anderen Menschen. Das kann man jetzt im Sterben über ihn sagen, selbst wenn man das jetzt in Spott verpackt. Oder, anderen hat er geholfen, sagen sie. Also nicht nur das Verhältnis von Jesus zu Gott, er hat Gott vertraut, das Verhältnis zum Vater im Himmel war etwas Besonderes und etwas Bemerkenswertes, sondern auch sein Verhältnis zu anderen Menschen. Es wird hier von seinen Spöttern, von der Geistlichkeit, Hohepriester, Schriftgelehrten, Älteste sagen das, bestätigt, anderen hat er geholfen. Er hat Gutes getan. Das bestätigen sie ihm hier nochmal ausdrücklich. Was geben die doch, die über ihn spotten wollen, für ein gutes Zeugnis von Jesus ab? Der Gottvertrauer, der ganz besonders mit dem Vater im Himmel verbunden ist. Der Helfer, der die Menschen geliebt hat und für sie da war. Und dann noch, das sagen sie auch, der du den Tempel abbrichst und baust ihn auf in 3 Tagen. Die begreifen freilich noch gar nicht, was sie da schon sagen. Die zitieren Jesus, der hat tatsächlich mal davon gesprochen, dass der Tempel abgerissen und in 3 Tagen aufgebaut wird. Aber die Evangelisten, die später das berichten und diese Sache ja schon im Rückblick betrachten, die haben schon vieles begriffen, die halten zumindest Johannes dazu fest, er sprach aber vom Tempel seines Leibes. Aber die Spötter, die Vorübergehenden, hey, die nicht mal stehen bleiben, das ist so der Freitagsspaziergang. Die Kopfschüttler, die reden hier, ohne es zu ahnen, schon von Ostern. Also die zeigen uns alle ganz deutlich, wer Jesus ist und wie Jesus ist. Eng verbunden mit dem Vater, er hat Gott vertraut. Voller Liebe zu uns Menschen, anderen hat er geholfen, der Helfer, der Sohn Gottes. All das sagen sie hier über ihn. Und der in 3 Tagen den zerbrochenen Tempel wieder aufbauen wird. Der, dessen Plan hier am Kreuz eben noch nicht zu Ende ist. An der Stelle mache ich nochmal einen kleinen Ausflug an eine andere Stelle im 22. Psalm weiter gegen Schluss. Es wird ja manchmal behauptet, im Alten Testament gäbe es noch keine klare Auferstehungshoffnung. Ich lese nochmal Vers 30, hatten wir vorhin auch. Ihn allein werden anbeten alle, die in der Erde schlafen. Vor ihm werden die Knie beugen alle, die zum Staube hinunterfuhren und ihr Leben nicht konnten erhalten. Keine Auferstehungshoffnung? Ich behaupte, wer Jesus kennt, sieht das vielleicht anders. Auch im Alten Testament. Also, das machen diese Sätze deutlich, wie wir Menschen sind, nämlich zutiefst gottlos und verloren, wie Gott ist, nämlich treu und beharrlich in seinem Plan zu unserem Heil und wie Jesus ist, nämlich voller Liebe, ein Helfer und Retter, stärker als der Tod. Gott sei Dank. Amen. Wir singen die Strophe 8.